Bei Marx geht Revolutionstheorie ungefähr so. Irgendwann geraten die Produktivkräfte in Widerspruch zu den Produktionsverhältnissen. Die Produktionsverhältnisse werden zur Fessel der Produktivkraftentwicklung. Aus diesem Grund streifen die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse irgendwann ab. Der Scheitelpunkt dieser Entwicklung ist die Krise. Ihr Träger sind die Kreise, in deren Händen die wirtschaftliche Kraft der Zukunft liegt. Gegen diese Theorie ist viel Richtiges gesagt worden. Sie ist holzschnittartig. Marx hatte vor allem den Übergang vom Feudalismus zur bürgerlichen Gesellschaft vor Augen und in späteren Jahren verzichtet er gleich ganz darauf. Vor allem aber spricht die Geschichte gegen sie. Seit Marx im Januar 1859 sein berühmtes Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie schrieb, indem er diese Revolutionstheorie so kurz zusammenfasste, dass sie selbst von Jungfunktionären der Linkspartei verstanden werden kann, seitdem sind mehr als 150 Jahre vergangen. Die freie Assoziation, mit der Marx noch zu Lebzeiten rechnete, diese freie Assoziation lässt allerdings immer noch auf sich warten. Nichtsdestotrotz ist die Theorie besser als ihr Ruf. Im Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie, die Klassiker deterministisch las und am Rechenschieber termingenau ausrechnete, wann der große Kladderadatsch kommt, wann die SPD die Reichstagswahlen gewinnt und den Sozialismus in Deutschland per Parlamentsbeschluss einführt, im Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie bestanden Marx und Engels immer darauf, dass die Revolution gemacht werden müsse. Vor allem aber gilt, und das ist mir das Wichtige, das ist das, um was es mir geht, vor allem aber gilt, hätte Marx nicht suggeriert, dass die nächste Umwälzung der Produktionsverhältnisse identisch mit der Abschaffung des Kapitalverhältnisses ist, hätte er das Wort Produktionsverhältnisse stattdessen ganz einfach mit den ökonomischen, sozialen, kulturellen, juristischen Bedingungen übersetzt, unter denen die gesellschaftliche Produktion und Reproduktion stattfindet, dann hätte es weniger Missverständnisse gegeben. Denn diese Bedingungen werden ständig nach dem von Marx beschriebenen Muster umgeworfen. Das beste Beispiel hierfür ist tatsächlich 1968. In Deutschland ist es zwar beliebt geworden, 1968 aus der Empörung über die unbewältigte Nazi-Vergangenheit und über das Schweigen über Auschwitz zu erklären. Dabei wird allerdings entweder übersehen, dass die damaligen Proteste kein deutsches Phänomen waren, sondern ein internationales. Sie fanden von Prag bis Paris, von Belgrad bis Berkeley und von Mailand bis Mexico City statt. Oder aber man vergisst kurzerhand, dass man den Nationalsozialismus in Amerika, in Jugoslawien oder Frankreich nicht bewältigen musste, weil Roosevelt, Tito und de Gaulle schon zu einem Zeitpunkt gegen die Nazis kämpften, als die Eltern der hiesigen 68er noch hinter ihren Blockwarten hinterherrannten. 1968 war zunächst ein Kind des Kalten Krieges. Die 50er und die 60er Jahre waren von einem merkwürdigen Nebeneinander von Geschwindigkeit und Stillstand geprägt. Auf der einen Seite gab es eine enorme lebensweltliche Beschleunigung. Der Kürze halber nur ein paar Stichworte, mit denen aber sicher jeder etwas anfangen kann. Lohnerhöhungen, 40-Stunden-Woche, mehr Freizeit, gesteigerte Konsummöglichkeiten, die Verringerung räumlicher und mentaler Entfernungen durch die allgemeine Motorisierung, das Radio, den Fernseher, Elvis Presley und die Beatles. Der Kalte Krieg wiederum, das Gegenüber von zwei hochgerüsteten Blöcken, hatte diese Beschleunigung zwar überhaupt erst in Kraft gesetzt, aber er war zugleich ihre Fessel. Das Gefühl und die wissenschaftlichen Errungenschaften der Zeit waren in die Zukunft gerichtet. Die Systemauseinandersetzung und vor allem der jederzeit zu erwartende Atomkrieg standen allerdings dafür, dass es diese Zukunft nicht geben wird. Als die Nachkriegsprosperität in die Krise geriet, nämlich 1968, es wird sehr häufig vergessen, dass 1968 das Jahr der ersten größeren ökonomischen Einbrüche seit 1945 war, als die Nachkriegsprosperität, also 1968, in die Krise geriet, platzte dieses Konglomerat auf. Die Proteste von Berkeley, Madison, Frankfurt, Paris, Belgrad und so weiter waren der Versuch, aus der Situation des Stillstands in Richtung Zukunft auszubrechen. Wenn man überhaupt in die Vergangenheit sah, dann schaute man nicht in die Zeit des Nationalsozialismus. Ganz einfach, Auschwitz stört nur, wenn man optimistisch und gut gelaunt von Utopien sprechen möchte, sondern es war die Zwischenkriegszeit oder sogar das 19. Jahrhundert, in das man blickte. Die Protestbewegungen orientierten sich damit an jener Zeit, in der die Zukunft noch nicht durch massenhaftes Verrecken in Schützengräben und Gaskammern angefressen war. Und sie orientierten sich an der Kraft, die sich die Zukunft wie keine andere auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Sie orientierten sich nämlich an der Arbeiterbewegung. Aus genau diesem Grund waren die Diskussionen über Anarchismus, Leninismus, Rätekommunismus, Anarchosyndikalismus oder eben die Organisationsfrage seinerzeit auch wesentlich wichtiger als die Debatten über den Nationalsozialismus oder über Auschwitz. Der Faschismusvorwurf diente vor allem der eigenen moralischen Überhöhung, die dem Protest eher äußerlich blieb. Obwohl sie sich zum Teil großer Gegenwehr ausgesetzt sahen, rannten die Studenten von 1968 mit ihrem Protest offene Türen ein. Denn tatsächlich hatte der Widerspruch zwischen lebensweltlicher Beschleunigung und politischem Stillstand seine Entsprechung in einem anderen Widerspruch gefunden. Und zwar spreche ich vom Gegensatz zwischen den moralischen und juristischen Imperativen des Kalten Krieges auf der einen und den neuen Imperativen des Marktes und der Produktionssphäre auf der anderen Seite. So sind Disziplin und Gehorsam, Liebe, Treue und Ehering zwar nötig, wenn am Fließband Motoren zusammengeschraubt werden müssen oder jeden Tag der Einberufungsbefehl nach Korea kommen kann, der seiner Frau, die zu Hause wartet, treu ergeben ist, der desertiert nicht so schnell und ist insofern auch dem Vaterland treu ergeben, aber er ist weder ein idealer Abnehmer der immer wechselnden Angebote der Konsumgüterindustrie, noch ist er ein guter Dienstleister. Die Dienstleistungsbranche, die seit den 50er Jahren immer bedeutender wurde, ist weniger auf Befehl, Gehorsam und die Verrichtung von Eintönigkeiten angewiesen, als auf Eigeninitiative, Flexibilität, Teamwork und Engagement. Für all das also, was sich die Protagonisten von 1968 auf ihre Fahnen schrieben. So verhalf der Aufbruch von 1968 zum einen den neuen Leidenschaften, den neuen moralischen und juristischen Vorstellungen zum Durchbruch, die die veränderten Produktivkräfte benötigten. Weil alle schon darauf gewartet hatten, ließen sich nach der ersten Empörung auch die Älteren die Haare wachsen, rannten ins Sexkino und zum Partnertausch. Zum anderen wurde den zentralen Trägern dieser neuen Leidenschaften ein Platz an den Futtertrögen verschafft. Dem mittelständischen, flexiblen, akademisch gebildeten, auf Teamwork ausgerichteten Nachwuchs. Die gegenwärtigen Proteste, und damit komme ich zum Heute, die gegenwärtigen Proteste scheinen mir aus einem ähnlichen Widerspruch heraus erklärt werden zu können. Auf der einen Seite herrscht eine enorme gesellschaftliche Beschleunigung. Das Symbol dieser Schubkraft ist aber nicht mehr das Auto, wie es in den 50er und 60er Jahren der Fall war, sondern es ist das Handy. Gerade am Beispiel des Mobiltelefons wird deutlich, dass das Tempo seit der Hochphase des Kalten Krieges nicht kontinuierlich gestiegen ist. Das wäre eine Banalität in einer Gesellschaft, die auf dem Imperativ des Fortschritts aufbaut, sondern dieses gesellschaftliche Tempo oder die gesellschaftliche Beschleunigung ist indirekt proportional gestiegen. Das Auto hat seit dem Einstieg in die Massenproduktion rund 70 Jahre gebraucht, um seinen Vorgänger, den Pferdewagen, aus dem Straßenbild zu verdrängen. Das Handy hat hingegen für die Vertreibung oder für die Verdrängung der Telefonzelle nicht mal 10 Jahre benötigt. Selbst wenn man in Rechnung stellt, dass das Handy sowohl in der Herstellung als auch in der Anschaffung wesentlich billiger ist als ein Auto, bleibt ein enormer Unterschied. Diese Beschleunigung, um die es mir geht und die sich zugleich auch im Takt der technischen Weiterentwicklungen, die sich nicht mehr im 10- oder 5-Jahrestakt, sondern im 10- oder 5-Monatsrhythmus vollziehen, niederschlägt, diese Beschleunigung verändert das Leben in einer Weise, die sich bisher kaum jemand bewusst zu machen scheint. Schon jetzt herrscht ein Regime der ständigen Erreichbarkeit, der permanenten Rechenschaftslegung via Twitter und Facebook. Was habe ich wann, wo und wie gedacht, gesehen und gemacht? Und der kontinuierlichen Aktivität. Selbst Fernsehabende und Raucherpausen, die einmal der Entspannung dienten, sind nicht mehr ohne Multitasking zu haben. Sie kommen nur noch selten ohne das Surfing bei Amazon oder die Wikipedia-Recherche nach Dingen aus, die man am nächsten Tag vergessen hat. Das mag etwas kulturkonservativ klingen oder erscheinen, Aber ein gewisser Kulturkonservativismus erscheint mir angesichts der Schmuddelbilder von Michaela Schäfer im Internet, angesichts der Hemmungslosigkeit in den Kommentarspalten der Blogs und auch angesichts der Banalitäten, an denen Freundschaften aufgrund kurzer, unbedachter Momente bei Facebook zerbrechen, auch angebracht. Trotz, und das sei betont, selbstverständlich trotz aller Vorteile, die die moderne Telekommunikation selbstverständlich hat. Vor allem aber verändert sich der Rhythmus des Weltgeschehens, wie es sich in den Nachrichten manifestiert. Hierfür ist nicht nur das erhöhte Maß an Konkurrenz im Nachrichtensektor verantwortlich, sondern auch die veränderten Seh- und Rezeptionsgewohnheiten von Leuten, die aus Angst, dass sie eine SMS, eine Twitter-Meldung oder etwas anderes Weltbewegendes verpassen, alle 5 Sekunden hektisch auf ihr Handy sehen, verlangen nach ständig neuen Meldungen. Die herkömmlichen Kamera- und Reporter-Teams sind kaum noch dazu in der Lage, diese Nachrichten zu produzieren. So werden sie durch genau die Geräte geliefert, die zur Veränderung der Seh- und Rezeptionsgewohnheiten beigetragen haben. Die CNN-Meldungen über den Bürgerkrieg in Syrien basierten dementsprechend am Anfang fast ausschließlich auf Facebook-Nachrichten und Twitter-Meldungen. Die Bilder und Filme stammten von den Reporterteams BlackBerry, iPhone und Samsung. Das Problem daran ist aber nicht nur die Qualität. Die Qualität war nie besonders groß und stimmte zu keiner Zeit auch nur ansatzweise mit der Rede vom journalistischen Ethos überein, sondern das Problem wird vor allem daran deutlich, oder das Problem wird vor allem deutlich, wenn man sich eins der Jahresrückblickshefte kauft, die der Spiegel, der Stern oder der Fokus pünktlich zu Weihnachten auf den Markt bringen. Ich habe mir hier das mal vom Stern geholt, um mir da mal anzuschauen, was im letzten Jahr passiert ist. Die dort präsentierten Ereignisse, und darum habe ich gesagt, um mir anzuschauen, was im letzten Jahr passiert ist, die dort präsentierten Ereignisse, die das Publikum oder die Reporter in den letzten 12 Monaten bewegten, wirken alle nicht, als wären sie erst vor kurzem geschehen, sondern man hat den Eindruck, sie würden 10, 15 oder 50 Jahre zurückliegen. Obwohl seinerzeit alle Medien in endlos Schleife darüber berichteten, kann sich heute kaum noch jemand daran erinnern. Wer weiß noch, warum sich Raphael und Sylvie van der Vaart getrennt haben? Wer war gleich Laura Himmelreich? Und ist der Papst im letzten oder doch schon im vorletzten Jahr zurückgetreten? Für diese Amnesie ist nicht nur die Masse an Nachrichten verantwortlich, mit der die Menschen bombardiert werden, sondern verantwortlich ist auch die beispiellose Banalität, die vollkommene Bedeutungs- und vor allem die absolute Folgenlosigkeit vieler Geschehnisse, die regelmäßig als Jahrhundertereignisse angekündigt werden. Das soll heißen, die beispiellose lebensweltliche Beschleunigung und die Bevölkerungsgruppe, die wie keine andere für diese Schubkraft steht, weil sie nicht erst mühsam von der Schreibmaschine auf den Computer oder von der Wählscheibe auf den Touchscreen umschulen musste, sondern damit aufgewachsen ist, diese lebensweltliche Beschleunigung und die davon getriebene Bevölkerungsgruppe der unter 30 oder unter 27, unter 26-Jährigen sind mit einer bemerkenswerten gesellschaftlichen und politischen Stagnation konfrontiert. Selbst wenn Regierungen wechseln, Bundesligaspieler ausgetauscht werden oder neue Quizshows im Fernsehen anlaufen, hat man den Eindruck, dieselben Gesichter doch schon beim letzten Mal gesehen zu haben. Besonders deutlich ist der Widerspruch zwischen Beschleunigung und Stagnation in Staaten, deren Existenzberechtigung, deren politisches Personal oder deren gesellschaftliches Gefüge noch aus der Zeit des Ost-West-Konflikts stammen. Aus diesem Grund ist es auch kein Zufall, dass es am Anfang vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, solche Staaten waren, in denen die Proteste ausgebrochen sind. Ben Ali, Gaddafi, die Familie Assad, Mubarak und Co. hatten ihre Macht vor allem dem Kalten Krieg zu verdanken. Der spanische, griechische, sicher auch der türkische, der israelische Etatismus sind bei allen historischen Besonderheiten, die es selbstverständlich gibt, nicht zuletzt Produkte des Ost-West-Konflikts. Und in China, wo es nicht einmal 2 Monate nach den ersten Demonstrationen in Tunesien zu Protesten kam, die sich unmittelbar auf die Proteste in Tunesien bezogen, in China ist sogar noch die Kommunistische Partei an der Macht. Alle anderen Proteste scheinen mir die Ausnahme von der Regel oder Medienprodukte zu sein. Sie entstanden entweder als Kettenreaktion auf die Demonstration in anderen Regionen. Durch die neue Geschwindigkeit entsteht das Gefühl globaler Gleichzeitigkeit. Oder sie wurden in den Medien in den Kontext der weltweiten Aufstände gestellt, obwohl sie die Bezeichnung Aufstand aufgrund der geringen Zahl von Beteiligten oder aufgrund ihrer kurzen Halbwertszeit gar nicht verdienen. Das beste Beispiel ist Occupy Wall Street, wo selbst zu Hochzeiten weitaus weniger Leute zusammenkamen als bei jedem Veteranentreffen der Freiwilligen Feuerwehrhalle Trotha. Das Wichtige ist allerdings, obwohl Mubarak und Ben Ali der Etatismus in Athen oder in Madrid ihren Aufstieg vor allem dem Ost-West-Konflikt zu verdanken haben, unterscheidet sich die Situation in den jeweiligen Ländern doch deutlich von der Situation vor 1989. Die sozialen Sicherungs- und Auffangsysteme, von der Sozialfürsorge bis hin zum Militär, wurden aufgrund der Erfordernisse der Zeit demontiert, die Staatsbetriebe wurden zurückgebaut und größere öffentliche Aufträge werden aufgrund der Staatsverschuldung nur noch selten vergeben. Geblieben sind jedoch das Personal und die Statik des Ost-West-Konflikts. Das hat zur Folge, dass Vertreter der Generation Ü50 aufgrund alter Verträge, Vereinbarungen und Aushandlungen auf unkündbaren Posten sitzen und die wenigen besser oder gut bezahlten Stellen in Wirtschaft, Armee und Verwaltung besetzen. Die Jugend ist hingegen auf Gelegenheitsjobs und Almosen angewiesen. So ist tatsächlich eine Situation entstanden, in der die zentrale Trägergruppe der gesellschaftlichen Beschleunigung bis weit über das 25. Lebensjahr hinaus von ihren Eltern abhängig ist, zu Hause wohnen muss und keine Familie gründen kann. In einer solchen Situation entsteht zunächst Frustration und Langeweile. Wer vor dem Winter 2010 in Ägypten, in Tunesien oder in Griechenland war und die jungen Männer an den Straßenrändern gesehen hat, die gelangweilt mit ihren Handys spielen, kann sich aber vorstellen, dass die Langeweile schnell in Aggression umschlagen kann. Die große Krise war dementsprechend auch weniger die Ursache der Proteste. Einige Länder, in denen die Proteste ausbrachen, waren in ökonomischer Hinsicht nicht einmal von der Krise betroffen. Aber allein die Aussicht auf eine weitere Verschlechterung der Lage und den Wegfall der letzten Gelegenheitsjobs in der Tourismusbranche sorgten dafür, dass das Fass kurz vor dem Überlaufen stand. Wie im Pariser Mai reichte dann oft nur ein kleiner und unbedeutender Tropfen aus, um die Revolte auszulösen. 1968 war es eine herablassende Bemerkung des französischen Bildungsministers gegenüber Daniel Cohn-Bendit, 2010 fortfolgende, war es mal die Kündigung eines Mietvertrages, mal die Erhöhung der Fahrpreise und mal, wie jetzt in Spanien, die Abschaffung von öffentlichen Parkplätzen. Trotzdem gibt es einen zentralen Unterschied zwischen 1968 und heute, mindestens einen. Wer sich Fotos vom Pariser Mai anschaut, der sieht Menschen, die trotz der harten Auseinandersetzungen fröhlich und ausgelassen sind. Genau diesen Optimismus sucht man heute vergeblich. Auch dort, wo keine Schießereien stattfinden, sehen die Demonstranten aus, als würden sie zu ihrem eigenen Begräbnis gehen. Niemand hält es mehr aus, aber niemand scheint sich vorstellen zu können, dass einmal etwas anderes oder sogar Besseres geben kann. Das vollkommene Fehlen von politischen Ideen und Zukunftsvorstellungen, das die heutigen Proteste kennzeichnet, ist Ausdruck einer Entwicklung, die Jurek Becker einmal als das Verschwinden der Hoffnung aus der Welt bezeichnet hat. Dieser Verlust ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Geschichte der letzten 200 Jahre tatsächlich keinen großen Grund zur Zuversicht bietet. Befördert wurde das Verschwinden der Hoffnung jedoch ausgerechnet durch den Untergang des Staates, der nach Deutschland wie kein anderer dazu beigetragen hat, dass der Glaube an eine bessere Zukunft angefressen wird. Ich spreche von der Sowjetunion. Wenn der groß angelegte Versuch der Bolschewiki in den großen Terror und ins Archipel Gulag führte, warum sollten dann andere Versuche erfolgreicher sein? Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn vermittelt über die Erinnerung an ihr Ursprungsereignis, darauf kommt es mir an, vermittelt über die Erinnerung an ihr Ursprungsereignis die Oktoberrevolution, nämlich war die Sowjetunion paradoxerweise zugleich Statthalter des Glaubens, dass die Welt verändert werden kann. Durch die Oktoberrevolution war bewiesen worden, dass es möglich ist, die Geschichte in die eigenen Hände zu nehmen. Das ist der Grund dafür, warum auch ausgewiesene und vehemente linke Kritiker der Bolschewiki lange Zeit Sympathien für die Sowjetunion hatten. Ein Zitat von vielen: Wer die Augen für die sinnlose, keineswegs durch technische Ohnmacht zu erklärende Ungerechtigkeit der kapitalistischen Welt besitzt, wird die Ereignisse in Russland als den fortgesetzten, schmerzlichen Versuch betrachten, diese furchtbare gesellschaftliche Ungerechtigkeit zu überwinden, oder er wird wenigstens klopfenden Herzens fragen, ob dieser Versuch noch andauere. Wenn der Schein dagegen spräche, klammerte er sich an die Hoffnung, wie ein Krebskranker an die fragwürdige Nachricht, dass das Mittel gegen seine Krankheit gefunden sei. Zitat Ende. Dieser fortgesetzte schmerzliche Versuch, von dem Max Horkheimer hier spricht, ist inzwischen abgebrochen. Das Symbol der Hoffnung, das, und das ist mir wirklich sehr wichtig, das Symbol der Hoffnung, das seit 1917 immer schwächer wurde und schon 20 Jahre später kaum noch zu erkennen war, ist inzwischen verschwunden. Seit dem Ende der Sowjetunion lässt sich nicht mehr von einer eingefrorenen oder einer arretierten Chance sprechen, deren Arretierung möglicherweise gelöst werden kann, wie es vor 1989 noch getan werden konnte, sondern die welthistorische Bezugsgröße, auf die sich jeder Gesellschaftskritiker beziehen konnte und war noch so Moskau kritisch, ist verschwunden. Dieses Verschwinden ist einer der Gründe dafür, warum sich die gegenwärtigen Proteste nicht mehr ins Schema von links versus rechts einpassen lassen. Die Begriffe links und rechts sind durch den Kalten Krieg kontaminiert worden. Links war in der Zeit des Ost-West-Konflikts, wer sich, wie gebrochen auch immer, auf den Umbruchsversuch bezog, der von 1917 ausging. Rechts war, wer der Sowjetunion den Untergang wünschte. Seit es diesen Bezugspunkt nicht mehr gibt, haben die Begriffe ihre Bedeutung verloren oder sind noch beliebiger geworden, als sie es ohnehin immer schon waren. Der Vorteil, den dieses Handeln jenseits von links und rechts mit sich bringt, das nun notwendig geworden ist, könnte zwar sein, dass damit auch der gesamte historische Ballast entsorgt wird, den die Linke mit sich schleppt, vom Etatismus über den Kollektivismus bis hin zur Volksbegeisterung. Der Nachteil ist allerdings ebenfalls offensichtlich. Die einschlägigen Proteste bieten eine mehr als offene Flanke für Bewegungen, deren Entstehung sich ebenfalls jenseits des Koordinatensystems von links und rechts vollzogen hat. In Griechenland mischen die Faschisten von der goldenen Morgenröte kräftig mit. In Ägypten und Syrien haben sich Islamisten zumindest zeitweise an die Spitze der Proteste gestellt. Welchen Verhältnissen die jungen Leute in Ägypten, in Griechenland, Spanien, deren Handeln sich jenseits von links und rechts vollzieht, nun in den nächsten Jahren zum Durchbruch verhelfen werden, das weiß ich nicht. Ob von Leuten, deren zentrale Kennzeichen, wie Philipp Lehnert vorhin gesagt hat, Realismus, Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit sind, ob von solchen Leuten allerdings viel Gutes zu erwarten ist, weiß ich ebenfalls nicht. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Vielen Dank.